Anstoß, der Fußball-Podcast.
Sag mal, weißt du, was ich allmählich glaube?
Na?
Wenn das weiter so ist mit dem Wetter hier in Hamburg, ne? Ja. Dann kommen bald die Bayern zu uns nach Hamburg, um hier Winterurlaub zu machen.
Ach so, ich dachte, die kommen denn zu uns, also du, ach, die Bayern, du meinst jetzt nicht den FC Bayern München, sondern du glaubst, dass die Bayern, also die Thomas Müllers und so, ne, die Felix Neureuther und so weiter und so fort, die Bastian Schweinsteiger etc., dass die Bayern hier in den Norden
Josef,
kommen.
Ja? Die Elisabeth, ja. Und wie die alle heißen, die da wohnen, die meine ich.
Ja, das kann gut sein, definitiv. Was ich aber eigentlich sagen wollte, bevor ich losgelegt habe, sei doch jetzt endlich mal leise, du Missgeburt. Oder wie würde Kevin Behrens so eine Folge von Anstoß, die erste im Jahr 2026, begrüßen? Hier spricht übrigens Fabian Wittke. Ich melde mich natürlich wie immer im Eingeschneiten. Aber selbstverständlich auch in eingeschneiten Zeiten ist das noch noblere Nobelviertel noch immer noch nobler. Du bist im Podcast-Keller und heißt nicht Fabian Wittke, sondern du bist the one and the only Michael Augustin. Ach, wie schön.
Ja, den Podcast-Keller verwechseln inzwischen ja auch einige mit dem Tabellenkeller. Da ist immer noch der FSV Mainz 05 ganz weit unten, aber die Verwechslung ist gefährlich. Ich bin zu Hause bei mir im Podcast-Keller, ich bin auch eingeschneit. Und das ist der Grund, weshalb wir heute wieder mal eine Folge getrennt voneinander aufzeichnen. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, das Wetter ist doch eine Wucht, ne? Gab's eigentlich in diesem Jahr schon einen Tag ohne Schnee in Hamburg? Wenn dann die ersten Stunden, vielleicht war es auch der komplette 1. Januar, ich weiß nicht mehr genau, aber es hat ja bisher fast noch keinen Tag ohne Schnee gegeben in diesem Jahr. Wahnsinn, oder?
Das stimmt. Und da ist natürlich auch die Frage, was glaubst du, was ist eigentlich schlimmer, wenn man seinen Mitspieler als Missgeburt bezeichnet oder wenn man die Schneemänner auf der Krugkoppelbrücke alle kaputt kloppt, wie man das hier in Hamburg gesehen hat?
Ich finde beides völlig daneben. Aber das, was Kevin Behrens gemacht hat, ist noch ein bisschen danebener, kann man das sagen, ist noch ein bisschen mehr daneben. Geht noch weniger, geht gar nicht. Aber ja, die Schneemänner auf der Krugkoppel, das ist so ein Video, das ist viral gegangen. Ne? Da hat mich meine Schwiegermutter drauf angesprochen und die wohnt gar nicht hier, sondern die wohnt in Ostfriesland. Die hat das irgendwie auch mitbekommen. Also das Video ist mal richtig viral gegangen, so wie der Podcast, der in den vergangenen Jahren ja auch viral gegangen ist.
Das ist ein bisschen so, wie man das in den vergangenen Wochen festgestellt hat, so, hast du das mitbekommen, was Trump da jetzt mit Venezuela veranstaltet hat? Nee, aber was ich nochmal sagen wollte, aber diese Schneemänner, die da auf der Kuhkoppelbrücke abgeräumt worden sind, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist ja wirklich ein Unding. So, also so ein bisschen von der Gewichtung war es ähnlich, würde ich sagen, oder?
Ja, ist ein ähnlicher Skandal, aber die sind ja auch sofort wieder aufgebaut worden. Ja. Also da herrscht ja eine große Solidarität in Hamburg. Wie gefällt dir denn das Leben als Schneemann? Also nicht als Schneemann auf der Krugkoppel, sondern als jemand, der immer eingeschneit als Schneemann hier durch die Hansestadt Hamburg laufen muss. Ist ja auch für dich als Läufer ein völlig neues Lebensgefühl.
Es ist ein bisschen so wie dieser alte Schlager, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben, schalalalala, und genauso fühle ich mich natürlich dann auch, als sei ich neu geboren. Deutlich verlangsamt natürlich das Leben, wer mal die Ohren aufsperrt und nicht nur AirPods drin hat, jetzt klinge ich wie so ein alter Mann, ne? Aber der merkt natürlich auch, dass Hamburg ja auch deutlich oder ganz generell diese Winterlandschaft ganz Deutschland deutlich ruhiger macht. Also man könnte sagen, dass so eine Art Noise-Canceling eingetreten ist. Alles ist langsamer, alles ist ruhiger. Und genauso mit dieser Entspannung, die dadurch ja auch gleichzeitig entsteht, weil man hat ja das Gefühl, als würde man wie auf Wolken laufen. Ich liebe es wirklich. Es gibt ja ganz viele, die sagen, ja, es ist zu kalt, es ist zu rutschig, es ist zu glatt, es ist zu dies, es ist zu das. Es gibt ja tatsächlich unterschiedliche Ausrüster, die auch für genau diese eben und jene Situation Equipment, sage ich jetzt mal, produziert haben. Und ich liebe es wirklich. Also natürlich laufe ich da nicht so schnell ich kann, sondern ich sage jetzt mal so, ich laufe so schnell der Untergrund es zulässt, und ich liebe es wirklich. Ich bin jetzt gerade am vergangenen Sonntag, heute ist Montag, also sprich gestern Morgen, bei -11 Grad hier um die Alster gelaufen und hatte dann selber so, konnte im Prinzip mir vorstellen, wie ich später im hohen Alter mal aussehen würde. Ich hatte im Prinzip so graue, weiße, zugefrorene Augenbrauen und so ein bisschen auch weiß im Bart und habe gesagt, so alles klar, so werde ich dann wahrscheinlich irgendwann mit Mitte, Ende 60 aussehen. Und ich fand das herrlich. Ich fand das wirklich herrlich. Und vor allen Dingen muss man ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt 2011, bin ich nach Hamburg gezogen. Da gab es ja direkt das Alstervergnügen. Aber seitdem auch nicht
mehr. Auf der zugefrorenen Alster damals, genau.
Seitdem nicht mehr so richtig erleben können. Von daher, also mich holst du damit ab.
Ja, und wir müssen an dieser Stelle erwähnen, wenn du Laufen sagst, dann läufst du auf Turnschuhen. Das ist nicht Skilanglauf, für die, die jetzt vielleicht Anstoß nach all den Jahren zum ersten Mal hören. Fabian ist ein leidenschaftlicher Läufer und macht das auch bei minus 11 Grad und auf Schnee und auf Eisplatten. Ich bin ja normalerweise jemand, der sagt, oh nee, Winter brauche ich eigentlich gar nicht. Und ich denke immer, wenn ich an Winter in Hamburg denke, so an die Schneematschlandschaften. Der Schnee kommt runter, bleibt eine halbe Stunde liegen und dann ist es alles eine einzige Matschlandschaft. Dann ist Autofahren anstrengend, dann hat man nasse Schuhe und nasse Füße und nasse Hosenbeine. Aber dieser Winter, den wir jetzt seit Anfang des Jahres hier in Hamburg haben, der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ich war schon rodeln mit meinen Kindern. Wir haben ein Iglo gebaut. Ich bin jetzt Captain Iglo. Du kannst mich Captain Iglo nennen. Da fehlt aber allerdings das Dach. Und ich weiß nicht, ob wir das noch draufkriegen, das Dach. Denn es soll ja morgen am Dienstag dann auch wieder Plusgrade geben. Das Thermometer soll auf 3 oder 4 Grad über Null hochschnellen. Und wir haben ja alle früher im Physikunterricht aufgepasst, was passiert mit Schnee und Eis, wenn es über 0 Grad ist? Schmilzt, ne?
Ja,
absolut. Es schmilzt, ja, genau. Das könnte sein, dass das Schneevergnügen, der Winterzauber in Hamburg dann auch bald der Vergangenheit angehört.
Ja, das stimmt. Das hast du auch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schön erklärt. Damit sind auch schon fast 8 Minuten von eurem Lieblingsfußball-Podcast
ja, um. 7, ne?
Und 7 ungefähr. Wir haben euch das Wetter noch einmal nicht nur erklärt, sondern auch nochmal nacherzählt. Aber es ist tatsächlich so, ja. Das war ja vor allen Dingen auch so, dass es natürlich auch unser Interessengebiet betraf, denn möglicherweise ist das...
Ja.
Le Bridge, die Überleitung, denn es sind ja auch zwei Spiele ausgefallen. Einmal das Millerntor-Stadion war nicht verwaist, sondern vereist, genauso wie das Weserstadion. Und damit kann man ja sagen, dass die gesamte Mannschaft von Werder Bremen im Jahr 2026 genauso viele Spiele wie Boniface für Werder Bremen gemacht hat. Nämlich Zero, ne? Also es war ja, minus Zero Grad, aber Zero Spiele hat Werder Bremen im Jahr 2026 machen können gegen... Ja, gegen RB Leipzig, gegen Ole Werner. St. Pauli gegen Werner, Werder gegen Hoffenheim, ja, so.
Jetzt bringst du die beiden sympathischen Traditionsvereine durcheinander, immer der Reihe nach. Werder hätte gegen Hoffenheim gespielt, St. Pauli hätte gegen Leipzig gespielt. Ich wäre da gewesen, nicht als Reporter, sondern privat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es gar nicht so schlimm, dass es ausgefallen ist. Ich hatte jetzt nicht ganz so viel Lust. Also ich bin noch nicht so richtig wieder in Fußballstimmung. Morgen darf ich zum ersten Mal ran. Und zwar am Dienstagabend als Reporter im Volkspark, wenn der HSV gegen Bayer Leverkusen spielt. Wenn das Spiel stattfindet, weiß man ja auch nicht, ne? Also gerade so die Traglast der Dächer ist ja bei diesem Winterwetter immer ein riesiges Problem. Ich kann mich auch an ein HSV-Spiel vor Jahren erinnern. Das war, glaube ich, damals gegen den 1. FC Kaiserslautern. Das war auch bei Winterwetter in Hamburg. Nicht ganz so heftig wie jetzt gerade hier in diesen Tagen. Aber da mussten Hubschrauber über das Dach des Volksparkstadions fliegen, um den Schnee runterzublasen. Und der Anpfiff hat sich, glaube ich, um 60 oder 70 Minuten verschoben. Solche Erinnerungen habe ich irgendwie gerade, wenn ich an das Spiel morgen denke. Aber ursprünglich bin ich eingeplant als Reporter beim Spiel HSV gegen Bayer Leverkusen. Aber ich hatte gar nicht so viel Bock, am vergangenen Samstag bei den Temperaturen mir das Spiel am Millerntor zwischen St. Pauli und Leipzig anzugucken. Musste ich dann ja auch gar nicht.
Ah, da haben die da wirklich weit Hashemian damals über das Stadion des HSV fliegen lassen, damit der da oben die Schneemassen beseitigt. Echt?
Hat er gut gemacht. Er brauchte ein bisschen länger, wie gesagt, 60, 70 Minuten, aber dafür, dass er alleine war, hat er das richtig prima gemacht.
Ah, stark. Finde ich ja gar nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon wieder so ein bisschen in Stimmung. Vor allen Dingen natürlich auch, weil ich immer darauf warte, dass jetzt natürlich noch ein großer Top-Karäter in Richtung zweite Liga, so ein Stürmer, also einem so 15 Halbserien
Ragnar Ache nach Kiel, garantiert. Ne? War da nicht mal so ein Wunsch, so ein feuchter Wunsch bei dir, so ein Fiebertraum, Ragnar Ache, der ganz schön viele Chancen vergeben hat am vergangenen Spieltag für nicht für die Kieler, sondern für die Kölner.
Das war mal so ein Fiebertraum, aber du, wenn es am Ende Thomas Schwanscharer wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Also von daher schauen wir mal. Irgendwo in diesem Niveau, denke ich mal, sollte die neue Verpflichtung sich schon bewegen.
Aber du musst doch eigentlich happy sein, dass Meffo zurück ist. Jonas Meffert ist doch jetzt vom HSV nach Kiel zurückgekehrt. Da musst du doch Hurra geschrien haben und zwar nicht nur ins Mikro, sondern überall hin. Also Fenster aufgerissen, Hurra, Hurra rausgeschrien. So war das doch, oder nicht?
Du meinst, Hurra, Hurra, der Meffo, der ist wieder da, Hurra, Hurra, der
Meffo,
der ist da. Ja, Also ich glaube, man kann das jetzt natürlich so erstmal als ein richtig guter, ein richtig starker, ein stabilisierender Transfer erstmal so deuten, aber am Ende muss man das natürlich auch erstmal sehen. Das klingt jetzt irgendwie so, ja, muss man erstmal sehen. Ich sage das nur deshalb, weil ich meine, damals, vor gar nicht allzu langer Zeit, im vergangenen Sommer, als Holstein Kiel Stefan Schwab verpflichtete, da sollte der natürlich ja auch eine ähnliche Rolle einnehmen und kam dann ja auch damals von einem Europa League, Conference League Teilnehmer als Kapitän, der da viele Jahre lang seinen früheren Verein aufs Feld geführt hat. Der kam gar nicht aus Schwaben, ne? Nee, der kam gar nicht aus Schwaben. Und trotzdem ist das jetzt ja nicht so gelaufen, wie man sich das gewünscht hat. Von daher schauen wir mal.
Ist das eigentlich noch die Einleitung oder sind wir jetzt schon mittendrin in der Folge? Oder ist das noch die Einleitung? Sind wir noch in der Warm-up-Phase oder sind wir jetzt schon beim ersten Thema? Ich komme gerade nicht mehr so richtig mit.
Nein, wir sind noch in der Warm-up-Phase vor dem Hintergrund, weil du ja auch gesagt hast, du möchtest mit mir gar nicht über die zweite Fußball-Bundesliga sprechen, weil es natürlich so viele spannende Ergebnisse in der ersten Fußball-Bundesliga gegeben hat. Du gesagt, es geht ja noch gar nicht wieder richtig los. Von daher müssen wir vielleicht ja auch über die neue Achtsamkeit in der Fußball-Bundesliga reden. Denn der FC Bayern München hat sich ja achtsam gezeigt. Ne?
Ja, hat er gemacht.
Vielleicht ist das auch so ein Vorsatz gewesen. Aber ich wollte übrigens auch noch mal ganz kurz, bevor wir tatsächlich jetzt über den FC Bayern München sprechen, weil das ist die erste Folge in diesem Jahr. Wir können doch jetzt nicht hier einfach so aus dem Nichts starten, sondern wir müssen doch auf jeden Fall noch mal alles Liebe für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen. Wir müssen doch vielleicht auch noch mal über unsere Vorsätze sprechen. Du hast zum Beispiel Silvester ein großes Foto gepostet auf deinem Instagram-Kanal mit vielen mehreren hunderttausend Followern, dass sich 2026 anziehen soll, weil du hast gesagt, so, du bist ready for it.
Ja, ich habe fotografiert. Ich habe den Inhalt des Glückskekses fotografiert. Was stand denn da noch drauf? Oh, ich weiß das schon gar nicht mehr. Irgendwie so ein Mutmachspruch auf jeden Fall. Ich muss mal in meine Fotos gehen. Finde ich bestimmt noch. Erzähl du erstmal weiter.
So ein Mutmacher, das ist so das, was Rentner im Altersheim auch noch mal in so einem Holzschrank drinstehen haben, ne? So einen kleinen, möchtest du auch so einen kleinen Mutmacher haben?
Ja, warte mal, aber ich hab's gleich.
Hast du wirklich gleich?
Ja, also ich habe viele Fotos gemacht, viele Schneefotos und habe natürlich auch einige gelöscht. Ich muss mal gucken, ob ich in diesen Schneebergen in meinem virtuellen Mülleimer das Foto auch sofort wiederfinde. Aber ja, könnte sein, dass mir das demnächst gelingen wird. Aber ja, also Holstein Kiel hat noch nicht gespielt. Holstein Kiel hat ja genauso viele Spiele gemacht in diesem Jahr wie Werder Bremen und wie der FC St. Pauli. Wir reden über das Achtsamkeitstraining des FC Bayern, völlig klar. Aber wir müssen natürlich auch noch mal über Stefan Kunz und seinen überraschenden Abschied beim HSV sprechen, der jetzt sich doch ein bisschen anders darstellt, als wir Ende des Jahres erwartet hatten. Und jetzt kommt ganz kurz der Spruch, den der Glückskeks ausgespuckt hat bei der Silvesterparty. Ich habe das Foto wiedergefunden. Nicht nachlassen. Sie sind besser als die anderen. So, jetzt kommst du.
Ja, definitiv. Also du bist ja auch besser als die anderen. Von daher, ich kann das nur unterschreiben. Und ich meine,
das ist der Spruch des FC Bayern. Anstoß. Nicht nachlassen. Sie sind besser als die anderen. Das ist eigentlich der Spruch, den Vincent Kompany hätte aus seinem Glückskick Kicks poolen müssen am 31. Dezember.
Und wir wären natürlich auch nicht Anstoß, wenn wir nicht so ein Thema wie das mit Stefan Kunz einleiten würden, um nicht doch noch in der Mitte irgendwo einen kleinen Glückskeksspruch vorzulesen, um dann wieder zurück auf Stefan Kunz zu kommen.
Meine, ja, wir bauen Spannung auf.
Außer sonst
wir
bauen Gelänge Spannung auf. Sonst so ein Übergang, oder? Ja, genau, definitiv. Ja, und das scheint jetzt ja tatsächlich sich dann auch noch anders zu entpuppen, als es ursprünglich gedacht war. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, was ich so dachte. Ich dachte, als man das so las, als man diese Pressemitteilung gelesen hat und auch diese Statements danach, dachte ich, okay, das hat jetzt irgendwie etwas mit einer ernsthaften Krankheit, entweder vielleicht sogar selbst bei Stefan Kunz zu tun oder aus seinem nächsten familiären Umfeld. Aber dass das jetzt kommt, das war zumindest aus den Pressetexten nicht vorhersehbar.
Nee, er war ja Ende Dezember offiziell aus familiären und privaten Gründen zurückgetreten und dann hat ja die Bild am vergangenen Wochenende berichtet, dass es Beschuldigungen von HSV-Mitarbeiterinnen gegenüber Stefan Kunz geben soll. Da stand dann der Vorwurf der sexuellen Belästigung im Raum und dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Gestern Sonntag hat er auf seinem Instagram-Kanal ein Statement rausgegeben, da war von einer Verleumdungskampagne die Rede. Heute hat dann der Aufsichtsrat des HSV dem widersprochen, hat auch ein Statement, also eine Pressemitteilung rausgegeben. Kurz zusammengefasst, die Vorwürfe waren der Grund der Trennung, also die Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Ich habe mir das Statement sogar als Screenshot auf mein Handy gespielt. Soll ich das mal vorlesen für alle, die da jetzt vielleicht nicht so tief in dem Thema drin stecken? Was hältst du davon? Damit wir hier jetzt sind wir gerne. Ja auf einem sensiblen Terrain, dass wir da jetzt auch nicht mit Halbwahrheiten arbeiten, sondern auch wirklich mal die Mitteilung des Aufsichtsrats des Hamburger Sportvereins zitieren. Da heißt es im Dezember, wir reden über 2025, sind an den Aufsichtsrat Vorwürfe eines schwerwiegenden Fehlverhaltens von Stefan Kunst herangetragen worden. Der Aufsichtsrat hat gemäß seiner Verantwortung sofort nach Kenntnisnahme der Vorwürfe mit Unterstützung spezialisierter externer Anwälte die Aufklärung der Vorfälle eingeleitet. Nach sorgfältiger Prüfung und der Erkenntnis, dass die Vorwürfe glaubhaft sind, hat der Aufsichtsrat umgehend entschieden, eine schnellstmögliche Trennung von dem Vorstandsmitglied anzustreben, also von Stefan Kunz. Aufgrund der expliziten Bitte der betroffenen Person hatte bei der Trennung der Schutz der Betroffenen oberste Priorität, die auch weiterhin anhält. Und dann geht es noch weiter. Der Punkt ist ganz interessant, finde ich. Die Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Aufsichtsrat hat Herr Kunz trotz mehrfacher Angebote explizit nicht genutzt. Vor dem dargestellten Hintergrund sind die Vorwürfe einer Verleumdungskampagne gegen Stefan Kunz klar unzutreffend und irreführend. Zitat Ende. Schweigen.
Ja, also genau das habe ich eben auch gedacht. Also als ich das gelesen habe, ich habe es tatsächlich auch über Social Media gelesen und dachte, also da bauscht sich natürlich jetzt gerade etwas auf und da baut sich jetzt gerade etwas auf, aber weil es eben gleichermaßen so unfassbar sensibel ist, finde ich es ganz, ganz schwierig, darüber jetzt schon zu urteilen. Weil ja, wenn du so willst, erst einmal Aussage gegen Aussage gegen Aussage steht. Also damit würde ich sagen, es gibt ja dann ein Opfer, eine Betroffene, mutmaßlich, möchte ich trotzdem noch dazu sagen, mutmaßlich. Und es gibt dann...
Ja, mehrere offenbar. Es ist von Mitarbeiterinnen die Rede, also zumindest in dem Artikel, genau, den die Bild veröffentlicht hat.
Eben, genau, mutmaßlich. Und gleichermaßen stehen da jetzt ja eben diese Aussagen gegen die Aussagen. Und ich glaube, also ich sag mal so, man kann ja die Fakten bewerten. Und das, was da passiert ist, ist natürlich jetzt erst einmal das, was logischerweise ein Verein auch machen muss, um den Opferschutz voranzutreiben, um, das ist natürlich dann immer so das, was auch so zwischen den Zeilen steht, das schreibt man dann natürlich auch immer so ganz gerne noch mit dazu, entspricht nicht den Werten etc. pp., aber ist auch völlig klar, damit will ich nicht sagen und will es auch nicht herabwerten und ist auch nicht weniger wichtig, aber in erster Linie geht es ja darum, das Opfer zu schützen und als nächstes herauszufinden, gab es das Opfer und welche Situationen nennen gab es da? Und die müssen dann neu bewertet werden.
Ich denke mal, die wird der Aufsichtsrat bewertet haben. So ist dann ja möglicherweise auch diese Entscheidung, also diese vorzeitige Trennung zustande gekommen.
Also genau, ja, definitiv. Aber trotzdem, trotzdem muss man da, glaube ich, schon noch erstmal abwarten, was denn konkret die Vorwürfe sind. Und ob, ich sag mal so, die halt auch beweislastig sein können. Im Sinne von, also kann der Vorstand Stefan Kunz das auch nachweisen oder handeln sie jetzt in diesem Fall erstmal, ich will nicht sagen voreilig, aber vielleicht präventiv?
Ja, das ist natürlich jetzt...
Weil das ist natürlich auch in einem Verein negativ ausgelegt werden kann, wenn das vielleicht auf einem anderen Wege erst später rauskommt. Weißt du, was ich meine? Also das heißt, du agierst ja mit unterschiedlichem Interesse. Also wie gesagt, Opferschutz, dann geht es um die Werte des Vereins, weil man mag sich ja auch nicht ausmalen, was passiert wäre, hätte der HSV das als Verein jetzt erst einmal so laufen lassen und das wäre vielleicht irgendwie anderthalb Jahre später rausgekommen und dann hätte es geheißen, ja, aber die anderen Vorstandsmitglieder, der Aufsichtsrat, das wussten alle. Dann heißt es, warum haben sie denn aber nichts gemacht? Und von daher glaube ich, geht da natürlich auch erstmal so ein Protokoll los. Und gleichermaßen, was ich aber auch gesagt habe, als erstes logischerweise der Opferschutz. Aber trotzdem, glaube ich, gehört immer in einer Gesamtsituation dazu, dass man halt, bevor man ein Urteil fällt, also nicht nur das Urteil jetzt, was der Verein gefällt hat, sondern ein gesamtes Urteil, wer ist der Schuldige, wer sind die Opfer, dass man, glaube ich, schon noch ein bisschen Zeit auch für Analyse ins Land gehen lässt. Ich glaube, das ist, oder beziehungsweise gehört zur Fairness gegenüber allen dann auch schon noch dazu.
Ich glaube aber, dass der Aufsichtsrat die Vorwürfe schon detailliert geprüft haben muss, sonst hätte er sich nicht in der Phase relativ plötzlich von einem seiner wichtigsten Mitarbeiter getrennt. Also es haben viele Sportdirektoren, Sportvorstände versucht, den HSV von der zweiten in die erste Liga zu führen. Stefan Kuntz hat das geschafft. Er hat, finde ich, auch Ruhe in das Umfeld reingebracht. Ich erinnere an die Presserunde. Es war keine Pressekonferenz, sondern so eine Presserunde vor Saisonbeginn. Ich glaube, das war der erste Tag der Vorbereitung auf die aktuell laufende Bundesliga-Saison. Da hat er nochmal ganz klar gesagt, dass diese Phase jetzt viel schwieriger wird als der Aufstieg. Und mit ganz viel Demut sollte man an die Aufgabe erste Liga rangehen. Er hat dafür gesorgt, dass hier in dem ja doch eigentlich von Natur aus hektischem Umfeld in Hamburg keine zu hohe Erwartungshaltung entsteht. Das hat er wirklich sehr gut moderiert, finde ich. Und von diesem Mitarbeiter trennst du dich ja nicht, wenn da ja nur so ein halbgarer Vorwurf im Raum steht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich der Aufsichtsrat da in alle Richtungen rückversichert hat und auch viele Gespräche geführt hat und dann vielleicht auch zu dem Ergebnis gekommen ist, dass die Vorwürfe stimmen, dass da an ihnen was dran ist. Und Stefan Kuntz hat sich dann ja auch darauf eingelassen, seinen Rücktritt so zu verkaufen, wie es ja dann Ende Dezember geschehen ist, aus familiären und privaten Gründen. Die Frage, die ich mir stelle, ist noch die, warum hat der HSV es bei dieser, es ist ja so eine Art Notlüge belassen, aus familiären und privaten Gründen, wohl wissend, dass nicht die familiären und privaten Gründe ausschlaggebend für die Trennung gewesen sind, ja möglicherweise aufgrund des Opferschutzes, um da die Betroffenen nicht in Schwierigkeiten zu bringen, um sie nicht zu ja demaskieren, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber um nicht dafür zu sorgen, dass da ja tiefgreifende Recherchen angestellt werden und die Betroffenen sich dann noch öffentlich zu diesem Thema irgendwie äußern müssen. Also so kann ich es mir nur erklären. Das war so das Einzige, was ich mir überlegt habe, warum es so formuliert wurde. Da hatte ich ein Störgefühl, zumindest heute, als die Mitteilung des Aufsichtsrats rauskam.
Ja, ich sehe das tatsächlich deutlich differenzierter. Und zwar, ich bin da ganz, ganz vorsichtig, was, wie gesagt, das, ich will nicht sagen, dass das Voreilige, aber ganz generell, wenn es darum geht, ein Urteil zu fällen. Du hast jetzt ja auch ein, zweimal gesagt, dass der Aufsichtsrat und dass der Rest des Vorstandes so nach dem Motto, das ja auch gemacht haben wird. So. Und trotzdem möchte ich nur auch sagen, und ich bin auf, und das sage ich auch nochmal ganz bewusst, ich bin auf gar keiner Seite. Also mir ist es trotzdem nur wichtig. Wir haben in Deutschland auch schon, und nicht nur in Deutschland, sondern auch schon ganz anders und irgendwo mutmaßliche Täter durch irgendwelche Dörfer gejagt und vorverurteilt. Und wenn sozusagen erstmal die Beschuldigung der sexuellen Belästigung im Raume steht, dann ist das natürlich automatisch gleichermaßen schon fast damit mit einer Verurteilung. Wie gesagt, nochmal, ich möchte niemanden in Schutz nehmen. Ich möchte nur sagen und sensibilisieren, dass man damit extrem vorsichtig umgehen muss. Und ich trotzdem auch ein Stück weit dafür plädiere, sozusagen abzuwarten, was Analysen angeht, was denn tatsächlich auch passiert ist. Und wie gesagt, bevor man halt jemanden verurteilt und sagt, okay, in dem Sinne, Stefan Kuntz ist ein Schwein, in dem Sinne, einer, der da jetzt raus katapultiert wurde, weil der was gemacht hat. Und das wissen wir eben nicht. Und wir wissen es auch nicht, in welcher Situation das war und in welcher Situation möglicherweise etwas zustande gekommen ist. Oder vielleicht ja auch nicht. Oder dass es vielleicht auch irgendwelche anderen Vorgeschichten gab. Das wissen wir halt alles nicht. Und deswegen bin ich nur jemand, der da ganz vorsichtig ist, wenn es um die Verurteilung geht.
Davon bin ich auch weit entfernt, hier schon jemanden zu verurteilen. Es ist ja im Prinzip die Die Faktenlage, die Fakten sind es nicht. Es sind Veröffentlichungen von Seiten des HSV, dann von Seiten Stefan Kunz und dann eben heute von Seiten des HSV-Aufsichtsrates. Natürlich beginnt jetzt vielleicht ein arbeitsrechtlicher Prozess. Deswegen ist Stefan Kunz ja auch anwaltlich dagegen vorgegangen, gegen die Entlassung, die ja dann durch die Berichterstattung der Bild losgetreten worden ist, sah sich gezwungen, einen Anwalt zur Hilfe zu nehmen. Und jetzt geht es ja auch darum, ja, Rufschädigung zu vermeiden und seinen Ruf zu bewahren. Das ist ja jetzt die Hauptaufgabe von Stefan Kunz. Mhm. Und vielleicht hat sich der Verein, ich bin kein Jurist, auch auf die Formulierung eingelassen, die Trennung sei aus familiären und privaten Gründen erfolgt, weil es arbeitsrechtlich ratsam gewesen ist. Schwieriges Feld. Ich habe aber noch was, das soll das ganze Thema jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich habe dir das Video vorhin auch schon geschickt, das ist mir heute zugespielt worden. Und zwar gibt es eine Video-Talkshow von Hitradio FFH, die heißt Bembel und Gebabbel. Kannte ich bis heute Morgen noch gar nicht. Da gibt es Bernd Reisig, das ist der Moderator, der schnackt, wie wir hier in Hamburg sagen oder Norddeutschland, in Hessen würde man sagen, babbelt. Er schnackt oder babbelt in Frankfurt mit Gästen aus Show, Politik und Sport. Und er hatte vor gar nicht allzu langer Zeit, 5 Monate ist es her, Stefan Kunz, den damaligen Sportvorstand des HSV, zu Gast. Du weißt schon, was gleich kommt. Wir reden über 1:30 grob einmal abspielen, was da passiert ist in dieser Sequenz. Ich lasse das mal anlaufen. Starte es hier von meinem Handy und alle können mal zuhören.
Ich bin ganz Ohr.
Ja, ich habe gedacht, du erzählst.
Ich weiß von gar nichts. Ich habe nichts gehört. Erzähl, fang an. Du hast so viel Redezeit, wie du willst.
Wir im Saarland, das kennst du ja auch, wir nehmen uns schon oft in den Arm.
Ja?
Also auch, wenn man sich noch nicht so gut kennt.
Vor allem auf, habe ich gemerkt.
Nee, auch in den Arm. Du redest normal. Im Saarland ist eigentlich, sagst du auch mal gern schnell, Schätzchen. Das heißt aber nicht, dass das dann dein Schatz ist, sondern das ist so eine Schätze. Kann ich mal noch ein Bierchen geben oder so. Genau, und ich war jetzt am Anfang hier in Hamburg, das habe ich ja schon mal gesagt, fand ich, dass die Leute, also zumindest mal mit der Art und Weise, nicht so gut finden. Ich bin ja oft morgens laufen gegangen an der Alster, zu dem Zeitpunkt auch noch von einer OP genesen. Das heißt, ich bin nicht schnell gelaufen. Und dann ging es so los, dann kommen dir, sagen wir mal, Rentner entgegen oder... Was noch schlimmer war, überholen dich. Und dann habe ich dann, wie ich es ja gelernt habe, gesagt, moin. Nix, weitergelaufen. Okay, dann haben dann angefangen, Frauen mich zu überholen. Da habe ich dann auch moin gesagt. Ne? Aber gar nichts, 0,0. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann irgendwann ist ein kleiner Junge an mir vorbeigelaufen. Der war vielleicht 6 oder 7. Sein Vater war schon ein Stückchen weiter vorne. Dem habe ich einfach das Bein gestellt, das auf die Fresse flog.
Nein. Echt?
Und der war HSV-Fan, oder?
Hey, St. Pauli.
Ja, Riesenwitz, ne?
Da muss ich wiederum sagen, da wird er mir richtig sympathisch.
Kannst du das bestätigen? Nein, du läufst ja auch mal über die Alster. Bist du Zeuge dieses Zwischenfalls gewesen?
Nee, bin ich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Stefan Kunz auch noch nie um die Alster laufen sehen. Also über Bruno Labbadia haben wir schon häufig gesprochen, ne? Also Bruno Labbadia hat auch ein ganz anderes Tempo. Der würde niemals von Renten geschweige denn
nach einer OP,
überholt
sagt
werden.
Der Kunz aber eben, Stefan in dieser Kunz kurzen Sequenz. Also er wurde vorher irgendwo irgendwie operiert.
Ja. Ja. Ja, Stefan Kunz.
Ja,
ein Sympathikus. Also, ich sag mal so, sein Flugkopfball, ich glaube, das war 96 gegen England. War das gegen England?
EM 96, Europameister, ja, genau.
Flugkopfballtreffer, glaube ich, gegen England. War da auf jeden Fall noch deutlich sympathischer.
Ich finde, dass ich wollte es auch einfach nur mal so stehen lassen. Ich finde, dass wir auch viel mehr zu diesem Thema nicht beitragen können. Die Frage kam ja heute auch auf bei der Pressekonferenz, die wurde dann HSV-Trainer Merlin Polzin gestellt, ob das Unruhe in die Mannschaft bringt vor den jetzt folgenden beiden Heimspielen gegen Leverkusen und gegen Gladbach. Und hat er ja auch ganz ehrlich gesagt, warum sollte er da um den heißen Brei herumreden? Natürlich ist das irgendwie auch Thema in der Mannschaft, aber ja gut, ich glaube, wenn dann morgen um 20.30 Uhr das Spiel beginnt, dann denkt keiner daran, dass der Sportvorstand nicht mehr auf der Tribüne sitzt und wahrscheinlich auch niemand, zumindest keiner der Spieler daran, weshalb er da nicht mehr sitzt. Also ja, ich glaube, das wird die Mannschaft nicht sonderlich tangieren.
Nee, ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ja und irgendwie wahrscheinlich auch nicht. Also im Sinne von so, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich dann auch für einen Spieler von Relevanz ist, wenn möglicherweise derjenige, der dich geholt hat, dann nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch, dass ja so das Tagesaktuelle dann auch
überwiegt. Ja, aber da ist er natürlich auch wichtig, ne, um die nächste Transferperiode oder auch die aktuell laufende Transferperiode noch abzuschließen. Es gab ja mit der Leihe von Damien Downs auch einen Transfer, den, ich weiß nicht, inwieweit er da noch involviert war, aber den hat Klaus Koster dann ja wahrscheinlich ins Ziel gebracht. Aber ich glaube, so jemand, der so erfahren ist, so lange im Fußball ist, der ja auch eloquent ist, wie wir eben hahaha gehört haben in dieser kurzen Sequenz, der hilft dir ja auch in Krisensituationen weiter. Also der HSV ist jetzt in keiner Krise, steht super da als Aufsteiger. Aber wenn der Wind dann mal von vorne ins Gesicht weht, das kann ja auch noch passieren im weiteren Verlauf der Saison, und dann Merlin Polzin, der ja auch sehr schlagfertig ist, dann alleine vor dem Mikrofon steht und vielleicht sich auch immer wieder denselben Fragen gegenüber sieht, dann wäre es ja schon ganz gut, wenn Stefan Kunz da auch als Blitzableiter so in dieser medialen Arbeit zur Verfügung stünde. Aber ja, da ist der HSV ja noch nicht an dem Punkt.
Definitiv, ja,
genau. So, was fällt uns noch ein zu den Bayern und der Achtsamkeit? Wenn der FC Bayern sich achtsam zeigt, das war doch dein Folgenvorschlag für heute, ne? Finde ich gut übrigens, können wir sofort einloggen. Mir fällt dazu noch ein, zum 8:1 der Bayern gegen den VfL Wolfsburg. Wir hatten ja hier in Hamburg diesen Wintersturm am Freitag, ne? Als es dann hieß, ja, bleibt zu Hause und bloß nicht Bus und Bahn fahren, bleiben Sie lieber in geschlossenen Häusern, das wird ungemütlich. Dieser Wintersturm ist nach München weitergezogen und ist gestern dem VfL Wolfsburg mal so richtig heftig ins Gesicht geweht.
Ja, ich meine, also wenn du natürlich der Fußball-Bundesliga noch, ich sag mal so, den letzten Funken, ne, weißt du, so das letzte Licht, wie so ein Osterfeuer oder so ein Biggebrennen in Nordfriesland, so ein riesengroßer Feuerhaufen, der wirklich nur so an einer letzten Stelle noch glimmt. Also da ist gar kein Feuer mehr, da ist auch keine Wärme mehr. Die Leute sind nach Hause gegangen. Und wenn das die Spannung der Fußball-Bundesliga ist, dann haben Diaz und Olise quasi dieses bisschen dann am Ende noch ausgepinkelt, muss man ganz ehrlich sagen. Und was natürlich nicht stimmt, und da möchte ich auch vehement entgegensprechen, dass ich gehört hatte, dass die beiden jetzt ja mittlerweile schon fast Robberie vergessen machen. Also ich glaube A, dass man diese beiden nicht vergessen machen kann, aber B, sind es natürlich momentan Spieler, die herausragend spielen, herausragend performen, allerdings natürlich auch in einer Liga, und das muss man ganz ehrlich sagen, die für den FC Bayern München keine Gegner darstellt, sondern ehrlich gesagt nur Opfer darstellt. Das ist ja, gibt doch diesen alten Spruch, wir brauchen Gegner und keine Opfer. Und der FC Bayern München hat in der Fußball-Bundesliga in diesem Jahr
nur Opfer. Ja, das ist so, Opfer. Stimmt, 14 Siege. 2 Unentschieden, keine Niederlage,
der beste
FC Bayern ever nach, wie viele Spieltage sind es jetzt? 16. Und 63...
Ja, Vincent Kompany, genau, Harry Kane hat 20 Tore geschossen. Ich meine, früher, die Ulf Kirstens, die Anthony Yeboahs, die, wie heißen sie, die Bernhard Winklers und die Mario Baslers, die hätten sich über 20 Tore gefreut, genau, und wären damit locker Torschützenkönig geworden. Harry Kane hat am 16. Spieltag 20 Tore. Vincent Kompany hat einen 2,5-Punkte-Schnitt wie ein 1 nur Pep
Guardiola. Das ist wie ein 1er-Abi, ne? Oder? Also 1,0?
Es ist halt...
Ja, irgendwie schon.
Ja. Nee, das ist so ein 0,8-Abi, weißt du? Wo die Leute dann irgendwie auf mal noch besser performt haben, als es ohnehin schon eigentlich
aber da wir gerade hier uns mit Zahlen beschäftigen, also die Bayern haben 63-12 Tore, ne? 44 Punkte, sind nach 16 Spielen mit großem Vorsprung Tabellenführer. 63 Tore nach 16 Spielen, das ist ein Schnitt, ich habe das mal vorhin ausgerechnet, natürlich im Kopf, ohne Taschenrechner. Das macht 4,125 Treffer pro Partie im Schnitt. Und wenn du die 4,125 mit 34 multiplizierst, weil es ja 34 Spieltage gibt in dieser Saison und in allen anderen Saisons auch in der Bundesliga, dann kommst du am Ende auf 140 Saisontore. Der FC Bayern würde, wenn es so weitergehen sollte, auf 140 Saisontore kommen. Kane hast du angesprochen, hat 20 Mal getroffen. Robert Lewandowski ist auch mal mit 41 Toren Torschützenkönig geworden. Also es gab schon mal jemanden, der so gut abgeliefert hat. Das traue ich Kane zu. Und Michael Olise und Diaz hast du auch angesprochen. Robbery war gestern. Weißt du, wie die beiden jetzt heißen? Was deren Spitzname ist? Olias.
Die Olise?
Hab ich mir aber nicht ausgedacht, habe ich gestern Olias, Fernsehzusammenfassung, die ich im dritten Programm gesehen habe, also die Sportschau am dritten ab 21.45 Uhr gesehen. Da hat der Kollege Eckel, Florian Eckel, die Formulierung Olias erwähnt. Ich weiß nicht, ob er sie ausgedacht hat, aber ich habe die jetzt einfach mal mir ausgeliehen und hier in diesem Podcast eingearbeitet. Also Olise und Diaz sind Olias und die Bayern sind ziemlich gut.
Die Bayern sind ziemlich gut, ja. Es ist nicht das alte Motto, ist der VfL Wolfsburg zu schwach, sondern der FC Bayern München ist einfach zu stark. Und jetzt natürlich die Frage, worum geht's noch? Also klar, ja. Also für den FC St. Pauli und den Hamburger SV und Mainz 05 und den ersten FC Heidenheim wird es bestimmt noch eine spannende Saison. Dann natürlich auch die Frage, kriegt Werder das Sturmproblem in den Griff mit dem Kollegen aus Stuttgart möglicherweise?
Milosevic.
Heißt er noch gleich?
Ja, ich kann aber über den nicht viel sagen. Ist das, ne? Also das ist, weiß ich nicht, habe ich ehrlich gesagt mich nie mit beschäftigt mit diesem Spieler. Aber wenn er fitter ist als Boniface, dann ist es ja schon mal eine Steigerung.
Und zwar vor dem Hintergrund, dass ich ihn nicht mal aussprechen kann. Ich habe gesagt, ich habe mich so sehr mit ihm befasst, dass ich ihn noch nicht mal mehr erinnert habe. Nein, aber ich weiß, dass der VfB Stuttgart den Vertrag mit ihm vorzeitig bis 2029 verlängert hat und Werder keine Kaufoption gegeben hat.
Aber Moment, daher, ich muss Sie unterbrechen.
Man ja beim VfB Stuttgart sehr
die Leihe ist fix. Da sieht man mal, wie aktuell wir sind. Die Bremer haben Stürmertalent Jovan Milošević ausgeliehen,
den Serben.
Okay, ich dachte, das wäre alles noch aber im Bereich der Spekulation. Entschuldigung, dann hab. Na.
Nein. Nein, Werder hat den ausgeliehen. Und der VfB Stuttgart hat zur selben Zeit den Vertrag aber mit ihm.
Entschuldigung, und ja. Ich war, weil du fragtest, worum geht's da noch? Ich habe mir gerade parallel die Tabelle aufgerufen, weil für mich als in Hamburg Lebenden geht's ja nie um die deutsche Meisterschaft. Das ist ja völlig klar, dass die Bayern deutscher Meister werden. Ob jetzt mit 11 Punkten Vorsprung wie aktuell oder mit 23 am Ende, ist mir völlig egal. Es geht für mich darum, ob St. Pauli drin bleibt, was mit dem HSV ist. Das sind die Themen, die mich emotional anfassen. Und da ist ja auch alles noch drin. Wenn du dir den Tabellenkeller anguckst, Heidenheim ist als 17. mit 12 Punkten, könnte man meinen, ganz schön schlecht, aber der 11. Köln hat auch nur 5 Punkte mehr. Also da ist noch nichts entschieden, da gibt's noch Bewegung in beide Richtungen, bin ich mir ziemlich sicher.
Und die spannende Frage ist natürlich auch, was passiert da jetzt gerade beim ersten FC Köln? Also Lukas Kwasniok genießt ja eigentlich einen sehr, sehr guten Ruf als cooler Typ, als guter Mensch, war ja auch mal schon mal ja, bei uns
schöne hier Grüße im Podcast an dieser Stelle
zu Gast und hat ja eigentlich erstmal einen ganz guten oder relativ guten Start beim ersten FC Köln hingelegt, aber
wegen des Plakats, das da gab,
bisschen, ne? Ja. Weil ja. Ja, nicht nur deshalb, sondern auch hat ja anscheinend ja. So einen kleinen
Zwist auch mit zum zweiten Mal nicht gehabt. In der Startelf. Ne?
Dann hat ja, er mit Zeit El Mala.
Aber ja. Ich meine, der hat genau. In Paderborn viele junge Spieler an die zweite Liga rangeführt, hat sie integriert. Dem traue ich schon zu, dass er so ein 19-jähriges Top-Talent wie El Mala handeln kann. Und wenn der von der Bank bringt und dann so ein Tor macht wie am vergangenen Spieltag, dann hat er sich ja wahrscheinlich auch richtig entschieden. Das mit Waldschmidt kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Und dieses Plakat Kwasniok, das habe ich auch nur wahrgenommen, weil darüber in den Medien berichtet wurde. Ich habe ein paar Artikel darüber gelesen. Jok heißt ja Nein auf Türkisch und es gibt offenbar ein paar Kölner Fans, die gehören wohl der Ultragruppierung Wilde Horde an, die das Plakat da gezeigt haben, Kwasniok. Vielleicht hat das auch mit der jetzt längeren Negativserie, mit den 7 Spielen ohne Sieg zu tun. Schwierig. Aber auch da möchte ich nur sagen, wenn es beim 1. FC Köln Kritik an Kwasniok geben sollte, ihr seid ein Aufsteiger und bitte vergesst das nicht. Also ich finde, was habe ich gesagt, 17 Punkte, Tabellenelfter, Top-Saison. Das muss man ehrlicherweise immer bedenken, dass der SC FC Köln genauso wie der HSV, auch wenn es ein großer Name ist, eine große Stadt ist, aus der zweiten Liga gekommen ist und ein Aufsteiger ist.
Absolut. Und wenn man dann im ersten Jahr drin bleibt und, wie sagen wir Fußball-Podcaster, dann das verflixte zweite Jahr auch noch übersteht,
so ist es doch.
Dann hat man doch schon einiges
erreicht. Ich würde mit dir auch gerne was erreichen. Ich will dich herausfordern. Ich will mit dir quizzen. Ja. Hättest du Lust auf das, was es in diesem Jahr noch nie gab, auf eine Premiere im Jahr 2026?
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, ich habe ja gesagt, ich will dich herausfordern. Ich muss dazu sagen, dieses Spiel haben wir schon mal irgendwann gespielt, aber es macht immer wieder Spaß. Ich mache mit dir den DM-Check. Das ist nicht der Preisvergleich in der Drogerie. Also ich will jetzt nicht Butni gegen Rossmann gegen DM ausspielen. Nein, DM, deutscher Meister. Ich sage dir ein Jahr und du sagst mir, wer in dem Jahr, wir reden über die große Bundesliga, die es seit 1963 gibt, deutscher Meister geworden ist. Und ich fange natürlich an, weil du ja ein Visionär bist, weil du in die Zukunft gucken kannst. Wer war nochmal 2026 deutscher Meister?
Der FC Bayern München.
Ja, genau. Haben wir ja gerade gesagt, warum das so kommen muss. Wer 8 Tore gegen den VfL Wolfsburg schießt, hat den Titel absolut verdient. Wer war 2018 deutscher Meister?
Der FC Bayern München.
Genau. Wer war 2016 deutscher Meister?
Der FC Bayern München.
Genau. Wir bringen jetzt mal ein bisschen Abwechslung rein. Es gab natürlich auch in der langen, langen Geschichte der Bundesliga auch andere deutsche Meister. Wer war denn in deinem Geburtsjahr? Oh, darf ich das sagen, wann du geboren worden bist?
1992 war...
Ja, genau. Wer war denn 1992 deutscher Meister? Richtig, das wollte
ich dich fragen. Der VfB Stuttgart.
Genau. 1984 übrigens auch. Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf 1984 komme.
Weiß ich auch nicht.
Wer war denn der Millennium-Meister? Wer war 2000 deutscher Meister?
2000?
Du hast diesen Namen schon mal erwähnt heute. Vielleicht wäre das wieder die richtige Antwort. Mhm. Nicht der VfB Stuttgart.
2000? Warte mal ganz kurz.
Naja, wer wird denn so oft deutscher Meister?
Bayern München?
Ja, der FC Bayern München. Meister die Bayern vor Bayer Leverkusen. Dritter der HSV, vierter damals im Jahr 2000. Die Löwen, 1860 München. So, drei mache ich noch. Wer war denn 1995 deutscher Meister?
95 war Borussia Dortmund.
Ja, das stimmt. Und wer war denn 1983 deutscher Meister?
Werder?
Wer wird deutscher Meister?
HSV.
Stimmt. HSV. Ja, der HSV, 83, Europapokalsieger, der Landesmeister. Felix Magath trifft in Turin und deutscher Meister auch geworden vor Werder, Stuttgart und den Bayern. Einen machen wir noch. Es ist langweilig, wenn ich dich jetzt nach 88 frage, weil du hast den Meister eben schon genannt. Das war Werder Bremen.
Werder,
ich frage dich nach dem Meister 1912. Nee,
98 war ja Kaiserslautern, ne?
Ja, falsch.
Oder war 97, 98?
Ja, genau, Kaiserslautern mit König Otto als Aufsteiger. Jetzt kannst du Jörg Dahlmann wieder nachmachen, wenn du möchtest.
Und auf dem Betzenberg, Marco Reich. Und da ist er, Thomas Ernst im Tor. Und jetzt rutscht da Schönberg in ihn rein. Eine grausame Verletzung sorgt dafür, dass hier ein weiterer Nicht-EU-Europäer, ein weiterer Vertragsamateur eingewechselt wird. Pascal Ogikwe macht sich warm. Marco Reich, Michael Ballack. Wie hießen die noch? Axel Rose. und
Axel Rose. Axel Rose. Nicht Axel Rose, das war der mit der Gitarre und
Harry Koch.
Sweet Child of Mine. Genau, Harry Koch. Der Vater von Robin Koch. Aber
Pavel das war ein
bisschen, bisschen später, genau. Aber genau, danke für diesen kurzen Auftritt von Jörg Dahlmann. Jetzt kann er aber auch wieder im Dschungelcamp verschwinden. Was hast du denn für mich?
Ich habe was vorbereitet. Ich glaube, das ist wirklich schwierig. Und wenn es so schwierig sein sollte, dann möchte ich sagen, nicht so wie bei dem Bauern und der Badehose. Man sagt ja, warum kann der Bauer nicht schwimmen? Weil die Badehose nicht passt. Aber in diesem Fall ist möglicherweise das Spiel zu schwierig. Wir reden über hohe Bayern-Siege. Und zwar möchte ich dir das Ergebnis nennen und das Datum und möchte von dir die Paarung wissen, beziehungsweise
das
logischerweise
ist, das ist
die
gut. Gegner. Da wird des bestimmt oft der HSV vorkommen, kann ich mir vorstellen.
Kann sein. Also, HSV oder nicht HSV? Nein, so heißt das Spiel nicht. Aber wir reden jetzt hier über ein 9:0 und wir reden über folgendes Datum. Der FC Bayern München steht 9:0 und zwar am 9. März 2024.
Ja, das war gegen Mainz.
Nein. Als du das so gesagt hast, da dachte ich jetzt so, jetzt dreht er durch. Es war gegen Freiburg.
Gegen Freiburg? Eieiei, okay. Aber gegen Mainz gab es auch mal so einen hohen Sieg.
Echt?
Ja, machen wir mal weiter. Also nicht 9, aber ich glaube, Freiburg hat mal 8 Stück bekommen. Mainz.
Ja, 7, schon 7 haben sie bekommen.
7, okay.
Okay, reden wir jetzt über der FC Bayern München gewinnt am 14. Februar 2015 8:0 gegen?
Oh, das könnten viele gewesen sein. Ich sag mal den HSV.
Der HSV ist richtig.
Ja, aber gegen Wolfsburg und Werder gab es auch schon solche Siege. Wie war das nochmal mit den 5 Lewandowski-Toren innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten, 9 Minuten oder so?
Ja.
Ja. Na, vielleicht hast du das ja auch noch bei dir.
Das war Reporterpech, da bin ich in Ingolstadt gewesen, Auswärtsspiel, HSV in Ingolstadt, Auswärtsreporter gewesen. Und ich glaube, das war mein erstes oder zweites Mal in der großen ARD-Konferenz, war die englische Woche. Und ich habe mich natürlich dann so richtig darauf vorbereitet und darauf gefreut, dass ich das da mal machen darf. Und dann hat die ganze Zeit der Kollege aus München gerufen, Tor in, Tor in, Tor in, Tor in. Und ich wollte gerade so Luft holen. Und jetzt kommt wieder der HSV mit David. Ja, Tor in München gibt's ja gar nicht. Und dann war die Geschichte auch schon erzählt. Also, liebe Grüße an diese Konferenz. Ich weiß es noch ganz genau. Wir reden jetzt aber über ein 8:0. Du hast gesagt, gegen den HSV war richtig. Wir reden über ein weiteres 8:0 des FC Bayern München am 11. März 2011.
Auch gegen den HSV.
Welcher Verein hat denn mal in der ersten Liga gespielt 2011?
Aus Versehen in der ersten Liga. Also 8:1, St. Pauli.
8:1?
Am Mellantor, 8:1. Marcel Eger hat damals für St. Pauli getroffen. Das war das letzte Erstligaspiel. St. Pauli hätte damals nach dem Derby-Sieg beim HSV, das war am 16. Februar 2011, von den dann folgenden Spielen, es waren 10 oder 11, 9 oder 10 verloren, einmal unentschieden und ist dann sang- und klanglos abgestiegen. Und das letzte Heimspiel war ein 1:8 gegen die Bayern.
Bist du sicher, dass es ein 1:8 war? Weil bei mir in der Statistik steht ein 8:0.
Ja, falsch. Marcel Eger hat das Tor gemacht für St. Pauli. Guck gerne nochmal nach.
Okay. Gucke ich jetzt gleich wirklich nochmal nach. Und sonst schreibe ich euch das in die Shownotes, sollte das anders sein. Also, schauen wir doch mal auf den 25. Oktober 2014. Der FC Bayern München gewinnt 7:0 gegen
Hannover 96.
Ach, ich liebe dich einfach. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Das ist richtig.
Ja, das habe ich aber auch schon oft erzählt. Das war das Spiel, als diese Vulkanwolke alles hier vernebelt hat. Ich war Reporter bei dem Spiel. Wollte fliegen, ging nicht, habe dann auf eine Bahn umgebucht und dann gab es einen Oberleitungsschaden in Hamburg-Harburg. Ich habe 3 Stunden gebraucht vom Hauptbahnhof bis Harburg, hätte eigentlich schon ganz woanders sein müssen und bin dann in Hannover, als es dann irgendwann weiterging, ausgestiegen, weil ich ahnte, das wird nichts mehr. Ein Kumpel, ein Freund, der das Spiel privat verfolgt hat, hat gesagt, ich ziehe das durch und schickte mir um 15.20 Uhr eine Nachricht, ich bin im Stadion. Da saß ich dann aber schon wieder zu Hause auf dem Balkon und habe mir das Spiel im Radio angehört. Also eigentlich hätte ich ja derjenige sein sollen, der das im Radio überträgt. Aber das hat dann der Kollege des BR gemacht, weil ich zu früh die Nerven verloren habe. Deswegen habe ich noch etwas genauere Erinnerungen an diesen 7:0-Sieg.
Sehr gut. Trotzdem, dass du dich da dran erinnerst. Wie gesagt, das muss ja auch mit dem Datum übereinstimmen. Der FC Bayern München gewinnt am 30. März 2019 7:0 gegen...
30. März 2019 gegen Werder Bremen.
Das ist richtig. Ich halte das alles nicht mehr aus. Ja, Leute, das ist jetzt, kommen Sie ran. Wenn Sie jetzt noch keinen Werbeplatz hier buchen wollen, Michael Augustin und das große, wer weiß denn sowas? Ach nee, wie heißt es? Der eine überrascht den anderen.
Na, ich weiß aber, dass jeder Nordverein.
Präsentiert von SAP.
Ich weiß, dass jeder Nordverein, also wir reden über Hannover, HSV, Wolfsburg, St. Pauli, Werder, alle haben schon mal eine heftige Packung gegen die Bayern bekommen. Und wir sind ja hier im Norden, deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich für einen Nordverein in diesem Quiz entscheidest, ja auch sehr hoch. Und deswegen war das so ein bisschen geraten. Aber ich wusste auch, dass die Bremer schon mal richtig auf die Socken bekommen haben in München.
Das stimmt. Ich kann ja noch mal ein weiteres... wenn du weißt, welches Wort ich jetzt suche, dann kriegst du auch noch, keine Ahnung was, dann bringt dir noch mal eine Flasche Rotwein oder isotonisches Getränk für deinen nächsten Marathon mit. Man nennt diese Siege auch Punkt-Punkt-Punkt-Sieg oder Siege.
Kantersiege.
Richtig, das ist sehr gut. Also auch die Zusatzfrage hast du. Ich glaube, das weißt du nicht. Gegen wen hat der FC Bayern München 6:0 in der heutigen Verfassung ja gar nicht mal eine so herausragende Geschichte. 6:0 gewonnen am 31. März 2018.
Nee, weiß ich nicht. 6:0. Keine Ahnung.
Gegen einen der größten Widersacher.
Gegen RB Leipzig war jetzt das Saisoneröffnungsspiel, aber du redest, glaube ich, über Borussia Dortmund, ne?
Es ist Borussia Dortmund, ja. Am 31. März.
Gegen Borussia Dortmund hat der FC Bayern München auch mal mit 11:1 gewonnen. Das war in den 70er Jahren, Anfang der 70er, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht, dass das noch kommt. 11:1 hat Bayern mal gegen Dortmund gewonnen. Und damals war, ich glaube, Otto Rehagel Trainer beim BVB. Aber das ist jetzt ohne Gewähr. Das müsste nochmal verifiziert
werden. Wann war das?
71, so ungefähr, relativ am Anfang des Jahrzehnts.
Oh Mann, ey, das ist bescheuert.
Stimmt das?
Also ich hatte dieses Spiel auch rausgesucht. Der FC Bayern München gewinnt 11:1 am 27. November 71 im Münchner Olympiastadion. Nur noch zu toppen.
War das Rehagel als Trainer?
Kann ich jetzt hier gerade nicht verifizieren, kann ich aber gleich mal raussuchen. Aber du weißt natürlich, weil tatsächlich über diesem Sieg steht nur ein einziger Erfolg, der noch ein höheres Ergebnis in der Fußball-Bundesliga-Historie beschrieb.
12:0, meinst du, ne? Gladbach damals?
Ja.
Ja. Ja. Ich guck gerade, wer, wo Rehagel, nee, Quatsch. Rehagel hat...
Sag da einfach so, weißt du so, zu Hause hauen sich die Leute Pfannen ins Gesicht, weil sie es nicht fassen können. Und du sagst, du meinst einfach so, ja, Mönchengladbach, Dortmund.
Ja, ich ärgere mich über Rehagel, weil der hat 1971 nicht Borussia Dortmund trainiert. Da war der noch zu jung.
Ich meine, hätte Thomas Gottschalk jetzt irgendwie nicht das Buch in seiner Spätherbstkarriere geschrieben und weiß ich nicht, Cher als die einzige Frau betitelt, die er jemals ernst genommen hätte. Du säst jetzt auf einer oder in einem Bällebecken und würdest von mir oder beziehungsweise von Thomas Gottschalk Fragen vorgelesen bekommen und würdest definitiv die Wette in Friedrichshafen in der Mehrzweckhalle für dich entscheiden. Also bin ich mir ganz sicher.
Horst Witzler, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, war der Trainer. Horst Witzler. Den Namen habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich hoffe, das war der richtige Trainer auch tatsächlich. Ja, viele Halbwahrheiten, wie ihr das kennt hier aus diesem Podcast. Ich möchte noch Fakten schaffen zum Ende, weil wir ja noch Musik haben, die auf unsere legendäre Spotify-Liste kommt. Ich habe mich natürlich, weil es so schön weiß draußen ist, bei Spotify in die Winter-Chill-Out-Playlist reingesneakt und habe da einen Song gefunden. Den habe ich aber auch nur auf die Liste gepackt, weil er so lustig klingt. Heute Nacht sind die Hühner wild von Kami. Kami, heute Nacht sind die Hühner wild ist mein Beitrag für unsere Playlist.
Und Kami, wissen wir ja auch, ist a Bitch. Ich packe für dich rauf, ich habe gerade eben gesagt, I love you von Fred Again. I-L-U-V-U. I love you von Fred Again packe ich rauf.
Fred Again.
Ich möchte trotzdem noch eine steile These loswerden. Ich sage, Holstein Kiel spielt in dieser Saison noch um den Aufstieg mit.
Ja, das ist eine steile These, da gebe ich dir recht. Wollen wir es dabei belassen oder kommt noch eine steile These?
Nö. Dabei können wir es belassen.
Belassen wir es dabei. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben jetzt nicht so sehr über die Spiele am Dienstag und Mittwoch gesprochen. Keiner weiß, wie sie ausgehen, nicht mal wir. Deswegen hören wir uns nächste Woche wieder und dann reden wir über die Spiele des übernächsten Spieltages. Und das ist dann ja auch schon der erste Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Also, haltet euch fest, wir kommen bald wieder. Bis bald. Tschüss.
Wir kommen bald wieder, denn heute ist nicht alle Tage. Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.